have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich gehypt. Ich weiß nicht genau, ob es am zweiten Kaffee liegt, den ich gerade schlürfe, oder wahrscheinlich dann doch eher daran, dass die NBA-Saison 2024-25 endlich da ist. Opening Night heute Nacht. Zwei Spiele haben wir gesehen und die wollen wir heute besprechen. Und das tue ich natürlich. Ich habe die große Ehre, das tun zu dürfen. Einmal mehr mit dem fantastischen Herrn Julius Schubert, von dem ich davon ausgehe, dass er nicht nur hyped ist, weil die NBA-Saison wieder da ist, sondern dass er auch noch hyped ist, dass seine Los Angeles Lakers zum Start dieser NBA-Saison einen Sieg einfahren konnten vor heimischem Publikum. Julius, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe richtig gute Laune heute. Die NBA-Saison ist zurück. Die Lakers haben gewonnen. Das Wetter ist sehr, sehr nice. Ich bin seit um 4 wach und auf den Beinen und seitdem komplett fokussiert auf die NBA und das, was da in der vergangenen Nacht passiert ist. Der Hype ist groß, die Motivation ist groß. Und wie du schon richtig vermutet hast, ist meine Laune auch bestens, weil die Los Angeles Lakers ein Opening Night Game gewonnen haben, was ihn überhaupt nicht ähnlich sieht und weil die Lakers ein Game gewonnen haben, in dem LeBron einen großen Moment hatte, was ihn erst recht nicht ähnlich sieht. Von daher, es könnte nicht besser sein. Wie geht's dir?
Mir geht's super. Mir geht es sehr, sehr gut. Gesundheitlich, mental und ja, der Hype auf die neue Saison ist einfach da. Einfach dieses morgendliche Ritual. Ich habe mir die beiden Games jetzt gerade im Real Life angeschaut. Dann in die Fantasy-App gehen und gucken, was da ging. Obwohl ich jetzt heute tatsächlich noch keinen einzigen Spieler im Einsatz hatte, deswegen Tabellenletzter bin. Aber das soll meine Laune nicht trüben. Hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute Morgen endlich mal wieder in einer NBA-Welt aufzuwachen, wenn man so will. Und ich freue mich drauf, die beiden Games jetzt gleich hier mit dir zu besprechen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Art und Weise des Lakers-Siegs dir auch gar nicht so schlecht gefallen hat. Und das Spiel der Celtics gegen die Knicks hat auch eine, vor allem eine, sehr, sehr besondere Geschichte geschrieben. Aber wir haben Headlines dabei und mit denen wollen wir in aller Kürze reinstarten. Was hast du dir überlegt als kleines Einstiegsthema für die heutige
Folge? Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt, weil wir gleich schon in Genüge über die beiden Spiele reden, ich hier über ein Thema kurz sprechen will, was am Tag davor sehr groß war. Und zwar war der Tag, bevor die NBA-Saison losging, der letzte Tag, an dem Rookie-Extensions unterschrieben werden konnten. Und warum auch immer wurde da gewartet, wirklich bis zum allerletzten Tag von den meisten Spielern und Teams aus, die das betrifft. Und es ist einiges passiert. Wir haben eine Alperen Şengün-Verlängerung über 5 Jahre und 185 Millionen Dollar. Die Rockets haben aber auch noch was anderes gemacht. Sie haben Jalen Green für 3 Jahre und 106 Millionen verlängert. Einer unserer Breakout-Kandidaten, Jalen Johnson, unterschrieb für 5 Jahre und 150. Jalen Sachs ebenfalls 5 Jahre und 150. Trey Murphy, bei dem sind es 4 Jahre und 112. Corey Kispert 4 Jahre 54 und Jaden Hardy 3 Jahre 18. Und ich muss sagen, jeder einzelne dieser Deals ist fair in meinen Augen.
Oder?
Da war jetzt nichts, das war auch mein Gedanke, wo ich entweder gesagt habe, okay, der Spieler hat das Team ausgenommen oder das Team hat den Spieler ausgenommen. Das waren alle Deals, die in meinen Augen vollkommen im grünen Bereich waren. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir so als Content Creator und NBA-Journalisten hier jetzt so rausposaunen, weil da ist ja meistens, wow, hier crazy und wie kann man denn nur und unfassbar und entweder das Team hat hier massiv überbezahlt oder der Spieler hat hier auf übelst Geld verzichtet und es ist auf einmal der teamfreundlichste Vertrag in NBA History. Nein, es ist alles in meinen Augen grünen Bereich. Es tendiert in einigen Fällen mehr zu dem Team, denke ich, was profitiert. Beispielsweise glaube ich, dass die Pelicans sehr profitieren von diesen 4 Jahren 112 für Trey Murphy. Ich denke, dass die Wizards, die Kispert für 54 gesigned haben, da sich einen echten Stil geholt haben. Es gibt aber auch genug Verträge, wo ich denke, dass die Spieler das locker outperformen können. Also Jalen Johnson 150 könnte, wenn er sich so entwickelt, wie wir uns das erhoffen, sehr gut aussehen für die Hawks und nach einem echt teamfreundlichen Vertrag auch. Und ich glaube, was viele so kritisiert haben, war, dass Sachs 150 bekommen hat. Aber wir reden ja über einen der besten defensiven Guards der NBA, der rapide besser wird als On-Ball-Creator und Passspieler und Ballhändler in der Offensive, der das Geld in meinen Augen locker wert ist. Ich glaube, Şengün ist das Geld locker wert und das Jalen Green-Ding, da ist so ein bisschen die Sache, okay, warum haben die Rockets das gemacht? So, wenn er jetzt wirklich so gut ist, wie er das hat andeuten lassen und nochmal einen großen Schritt macht, dann geht er eh raus. So, und dann ist das, was man sich jetzt quasi gespart hat, ist dann nur für diese 2 Jahre und hat jetzt nicht wirklich den Einfluss. Und wenn er halt schlecht spielt und sich nicht weiterentwickelt, dann sieht das halt nach viel zu viel Geld aus. So, also warum haben die Rockets das gemacht? Die Rockets haben das gemacht, damit sie Jalen Green nächsten Sommer besser involvieren können in einen Trade, ist meine Vermutung. Es ist deutlich einfacher, einen Spieler in einen Trade zu integrieren, den man gesigned hat, zu auch noch unter Max-Bezügen, als einen Spieler in irgendwelche Trades zu involvieren, der gerade Restricted Free Agent ist. Also wenn die Rockets all ihre Picks und Green nächsten Juni vor dem Draft nehmen wollen, dann können sie das jetzt sehr viel leichter machen, wo er unter Vertrag ist, als wo er quasi Restricted Free Agent wird, kurze Zeit später. Von daher verstehe ich da auch vollkommen, was die Rockets gemacht haben, wenn er sich wirklich so entwickelt und so legit gut ist, wie das aussah in der zweiten Saisonhälfte nach dem All-Star-Break, dann ist das ein Max-Spieler, den man hier bekommen hat, für deutlich weniger als das Maximum-Gehalt. Also in meinen Augen, jeder einzelne dieser Deals ist fair und ich kann vollkommen nachvollziehen, warum jeder Spieler und jedes involvierte Team das gemacht hat und hier hat niemand Scheiße gebaut. Und das finde ich schön.
Das finde ich auch schön. Und man muss ja auch bedenken, wenn diese großen Zahlen, 150 Millionen, 180 Millionen, wenn das vielleicht auf den ersten Blick immer viel wirkt, man muss ja auch bedenken, dass das Salary Cap immer weiter ansteigen wird und diese Geldbeträge, diese Summen prozentual dann immer weniger werden. Also jetzt auch gerade zum Beispiel in Jalen Johnson in Atlanta oder auch in Sucks, wie du gerade gesagt hast. Bei Johnson sind es 5 Jahre 150 Millionen, 30 Millionen pro Jahr. Das wirkt vielleicht die ersten 1-2 Jahre ein bisschen happig, das kann ich schon verstehen. Aber spätestens in Jahr 3, in Jahr 4 wird das ein super günstiger Vertrag sein. Selbst wenn Jalen Johnson nicht zum All-Star wird oder so. Und deswegen bin ich voll deiner Meinung. Ich hatte auch, als dann die ganzen Shams-Bombs reingekommen sind, hier dieser Betrag und dieser Spieler. Ich habe mir kein einziges Mal gedacht, wow, was machen die denn da jetzt? Oder wow, warum verkauft sich dieser Spieler so unter Wert? Spricht doch dafür, dass hoffentlich alle Seiten zufrieden sein können.
Ja, was hast du mitgebracht?
Meine Headline, ganz kurz und knackig. Lonzo Ball ist back. Da wollte ich erstens einmal aus rein menschlicher Sicht darauf aufmerksam machen, dass nach mehr als 2 Jahren oder nach 2 Saisons, die er verpasst hat und nach
33 Monate.
Naja, nach mehr als 2 Jahren ist er wieder da. Und das ist erstens an sich eine wunderschöne Geschichte. Und zweitens muss man natürlich den Disclaimer vorschieben, dass wir keine Ahnung haben, wie er zurückkommen kann. Die Art und Weise der Verletzung, die er hatte, dieser Knorpelschaden im Knie. Wir haben es einfach noch nie gesehen, dass ein Spieler von so einer Verletzung zurückgekommen ist, beziehungsweise wie er dann zurückgekommen ist. Ich würde sagen, die Ansätze und die ersten Eindrücke in der Preseason waren sehr positiv. Aber ich wollte die Gelegenheit vor allem nutzen und einfach mal daran erinnern, wie gut Lonzo Ball war, als wir ihn zuletzt haben Basketball spielen sehen. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern, in der Saison 2021-2022, so kurz nach dem Jahreswechsel, als dann Lonzo mit einer Verletzung ausgeschieden ist irgendwann, da waren die Chicago Bulls mit einem Rekord von zwischenzeitlich 26 und 10. Zu dem Zeitpunkt, als er sich dann verletzt hat, waren es, glaube ich, 27 zu 13 oder so. Waren die Erste im Osten und haben vor allem mit dem defensiven Monster-Backcourt bestehend aus Lonzo und aus Alex Caruso. Und die Offensive wurde dann viel geschultert von DeRozan, von Zach LaVine, von Vucevic. Die Bulls waren ein richtig gutes Team und ein richtig interessantes Team. Das wird nicht so kommen. Also, Lonzo wird nicht zurückkommen. Und selbst wenn er auf dem Level von damals wieder sein kann, werden die Bulls hier nicht irgendwie im Osten um irgendwas mitspielen. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber ich habe mir gedacht, was wenn denn Lonzo Ball zurückkommt? Und der Spielertyp, der er war, kurz vor seiner Verletzung, ein großer Guard, der eine defensive Pest war, On-Ball, Off-Ball, defensiv richtig, richtig viele gute Sachen gemacht hat, einer der besten Defensiv-Guards der ganzen Liga, der offensiv ein perfekter Connector-Guy war, in Transition gepusht, den Extra-Pass gespielt, generell einer der besten Passspieler der NBA gewesen, ebenso wie sein Bruder übrigens auch, liegt vielleicht irgendwo in der DNA. Er war jetzt niemand, dem du 10-mal pro Spiel den Ball in die Hand gibst und der kreiert dir aus dem Pick-and-Roll, aber er hat sich zu einem fantastischen Shooter entwickelt, vor allem off the catch, aber auch mit Abstrichen immer mal wieder Pull-Up-Dreier eingestreut, konnte ein bisschen Rim-Pressure ausüben, indem er Closeouts attackiert. Also einfach ein Spieler, den du dir bei einem Contender perfekt vorstellen kannst. Und was, wenn Lonzo Ball jetzt zurückkommt, in Richtung des Levels gehen kann, das er hatte vor seiner langen Verletzung, dann ist er plötzlich, glaube ich, wenn wir dann Richtung Trade-Deadline denken, vielleicht sogar wieder ein interessantes Asset, ein interessanter Spieler, den sich vielleicht gute Teams reinholen wollen würden. Da habe ich ein Auge drauf. Wie gesagt, das würde mich für ihn persönlich extrem freuen. Aber vielleicht ist das auch so ein kleines Ast, das die Bulls dann im Ärmel haben können, ihn dann weiterzuschicken für vielleicht das ein oder andere Asset. Und das wäre doch eine ganz coole Geschichte.
Ja, hundertprozentig. Also ich habe Lonzos Karriere sehr früh mitverfolgt, weil relativ früh klar war, dass er zu den Lakers geht und die Lakers für mich auch damals schon sehr interessant waren und ich einfach auch wissen wollte, wer ist dieser Dude, mit dem LeBron in Kürze zusammen spielen wird. Und von Tag 1 an ist das ein Spieler, der extrem Spaß macht, der Winning Basketball spielt, der leider bisher sein Potenzial noch nicht ausschöpfen konnte aufgrund von Verletzungen und Trades und allem möglichen Off-Court-Drama, wofür er nichts kann. Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hatte es neulich in meinem YouTube-Video gesagt und auch in meinem Reel, was ich nach seinem Debüt gemacht habe. Das ist ein Spieler, auf den viele Contender noch ein Auge haben sollten, der sehr, sehr vielen Contendern hilft. Also Shooting, Defense und Connector-Skills, Three Skills in die elitär in einigen dieser Bereichen. Macht jedes Team besser. Von daher will ich da jetzt gar nicht so viel hinzufügen. Lass uns über die beiden Games reden. Aber du hast recht, Lonzo Ball, wir behalten dich im Auge.
Wird er sich freuen. Lass uns über die beiden Games reden. Ich würde es dir überlassen. Möchtest du mit den Lakers anfangen oder wollen wir chronologisch erst das Ost-Duell?
Lass uns chronologisch machen.
Die Boston Celtics mit einer, ich glaube, das muss man so deutlich sagen, Machtdemonstration gegen New York. Am Ende ist es ein 132-109 Heimsieg, nachdem sie ihre Ringe bekommen haben. Jason Tatum in 30 Minuten mit locker flockigen 37 Punkten, 10 Assists. Wahnsinns-Performance von ihm. 14 von 18 aus dem Feld, 8 seiner 11 Dreier getroffen. Und diese Dreier waren vor allem die Hauptgeschichte des Spiels. Die Celtics sind brandheiß schon reingekommen in dieses Spiel. Wir haben im ersten Viertel schon 10 Dreier getroffen. Zur Halbzeit heiß gewesen, zum dritten Viertel heiß gewesen und haben dann gegen, ja, so Mitte des vierten Viertels oder Anfang des vierten Viertels sogar noch den NBA-Rekord eingestellt für die meisten getroffenen Dreier in einem Spiel, nämlich 29, und haben dann in den verbleibenden 8-9 Minuten oder was auch immer es waren, es nicht geschafft, diesen NBA-Rekord für sich, also diesen NBA-Rekord zu knacken quasi. Sie haben ihn eingestellt. Milwaukee Bucks 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe. 29 Dreier, alles getroffen, was nur irgendwie in Richtung Ring geworfen wurde, von jenseits der Dreierlinie. Und dann plötzlich 13 Dreier in Folge verworfen zum Ende dieser Partie. Und so stehen sie jetzt da und haben diesen Dreierrekord leider doch nicht für sich alleine, standen am Ende trotzdem bei einer Dreierquote von 47,5%, obwohl sie die letzten 13 verballert haben. Aber wenn wir so richtig über das kompetitive Spiel sprechen, war das ehrlicherweise relativ schnell abgefrühstückt. Ich denke, an einem solchen Tag, wenn die Celtics rauskommen und so heiß sind, sind sie wahrscheinlich einfach unschlagbar. Und auf der anderen Seite waren die Knicks auch einfach nicht gut genug, um das zu einem ernsthaft spannenden Spiel zu machen. Was waren deine Eindrücke? Lass uns vielleicht erst mit der Boston-Seite anfangen, mit dieser ganzen Dreier-Rekordgeschichte, mit der Monster-Performance von Tatum an so einem Tag. Hat halt einfach so ziemlich alles funktioniert, mit Ausnahme der letzten paar Minuten.
Das war eines der besten Spiele, was ich Jason Tatum jemals habe machen sehen. Wir reden ja gut und gerne über die beste Version von Jason Tatum ever. Und ja, bla bla bla, ein Game, nicht überreagieren, verstehe ich. Aber das ist ein Trend, der jetzt weitergeht, der schon in der Preseason anfing. Der Wurf sieht fantastisch aus. Viel besser als in der Vergangenheit. Sauberer, flüssiger, schneller, weniger verschwendetes Movement, besserer Energietransfer, sehr viel runder, bessere, höhere Flugkurve und der Dude strotzt halt auch nur so vor Selbstbewusstsein, was man, denke ich, auch nicht vernachlässigen darf. Das bedeutet, wenn dieser, ich will es mal neue Wurf von Tatum nennen, was kein neuer Wurf ist, sondern ein überarbeiteter und besserer Wurf, wenn der legit ist, und wir reden hier über potenziell einen 40% Dreierwerfer in dieser Saison, der gleichzeitig auch mit diesen 10 Assists, die es jetzt heute Nacht wieder waren, auch mehr und mehr zeigt, dass er als Passspieler, Advantage Creator und dann in dem Sinne auch Playmaker für die Kollegen immer besser wird, der dann aber auch so im Attack-Mode ist, wie er es zuweilen auch heute Nacht wieder war, gerade wenn er aggressiv weiter draußen verteidigt werden muss wegen diesem Wurf und der entsprechenden größeren Gefahr, dann ist das ein unaufhaltsamer Spieler. Und wenn wir dann noch darüber reden, dass jetzt dieser Druck nicht mehr da ist von allen Seiten, der in der Vergangenheit da war, weil er halt noch nicht gewonnen hat, das große Ding, dann könnten wir hier vielleicht sogar über eine kleine Breakout-Saison reden, die sich hier leicht minimal andeutet. Er wird nicht in jedem Spiel 8 von 11 Dreier treffen. Er wird nicht in jedem Spiel 10 Assists auflegen. Aber die Art und Weise, wie Mesula und der Staff sich mal wieder überlegt haben, wie schlagen wir den Gegner, wie bestrafen wir die Schwachstellen, wo sind die Schwachstellen und was machen wir dagegen? Und wie vor allem Tatum als Anführer dieser Truppe das auf dem Parkett umgesetzt hat, wie er die Defense der Knicks seziert hat, wie er Angriff für Angriff effiziente Looks für sich und die Kollegen erarbeitet hat, das war ganz, ganz großes Kino. Mikal Bridges hatte nicht den Hauch einer Chance gegen ihn im 1 gegen 1, im Pick and Roll. Josh Hart hatte keine Chance gegen ihn. Immer wieder wurden die Bigs gnadenlos attackiert. Das war ganz, 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 ganz große Klasse. Und wenn Tatum auf diesem Level spielt, dann hat das natürlich eine sehr positive Kettenreaktion auf den Rest dieses Teams, weil die Celtics klasse Shooter an seiner Seite haben, klasse Advantage Extender und Capitalizer. Wenn du halt dann deinen Nummer 1 Dude hast, der so on fire ist, dann ist es nicht schwer für die anderen, da entsprechend mitzuziehen. Von daher, naja, der amtierende Champ, das beste Team der NBA, hat mal kurz die Muskeln spielen lassen, gezeigt, dass sie auch eingespielter sind als die New York Knicks, dass sie auch einfach besser sind, zumindest Stand heute noch, als die New York Knicks. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe die Schwachstellen der Knicks gerade kurz angeteasert. Es war sehr offensichtlich, und damit können wir jetzt vielleicht kurz zu der Knicks-Seite kommen.
Ja, gerne.
Dass gegnerische Offenses Karl-Anthony Towns, wenn er auf der 5 spielt, attackieren werden. Die Knicks haben sich für eine Deep Drop Defense entschieden, was, denke ich, gerade während der Regular Season das Mittel der Wahl sein wird für Tom Thibodeau in den allermeisten Games. Und was halt die Celtics gemacht haben, ist, die haben das Angriff für Angriff wirklich gnadenlos attackiert. Haben die Knicks ihn versucht, in der Weak Side abzustellen, irgendwie bei Horford. Dann, da gab es den einen Angriff, da haben die, da, dann Derrick White quasi ein Pick-and-Roll gelaufen mit irgendjemandem, wo dann quasi ein anderer Spieler involviert wurde. Und dann ging der Pass zu Tatum raus auf den Flügel. Und in dem Moment kam Horford direkt und musste halt Towns, oder hat halt Towns mitgenommen. Towns musste mitkommen. Es ist schwierig, irgendwie pre zu switchen und dass Towns quasi irgendeinen anderen Spieler dann mit Horford mitschickt als sich selber, wenn die Spieler, die in der Nähe sind, kurz vorher ein Pick-and-Roll gelaufen haben. Also die Celtics haben es so aussehen lassen, als ob White das Pick-and-Roll läuft, um die Knicks-Defender quasi abzulenken. Und dann ging der Pass zu Tatum. Und dann haben sie das gemacht, was sie eigentlich machen wollten. Und zwar ein Tatum-Horford-Pick-and-Roll, wo Towns dann halt einfach wohl oder übel mit dabei sein musste. Und dann war er halt im Drop, war spät dran. Und das ist halt ein geiler Plan. Und mit diesem schnelleren Tatum-Wurf ist es halt viel zu viel Platz gewesen, den er da zur Verfügung hatte. Wir haben mehrere Spain-Pick-and-Rolls gesehen. Wir haben sogenannte Ram-Screams gesehen, wo Towns vorher noch von Derrick White gescreent wurde und dann erst um diesen Derrick White Screen drumrum musste, um dann quasi erstmal an diesem Pick-and-Roll überhaupt teilnehmen zu dürfen. Und die Knicks haben da nicht wirklich Antwort gefunden. Sie haben dann im Spielverlauf Towns teilweise ein bisschen weiter rausgeschickt, auch Tatum immer mal getrappt und gedoppelt, aber dann hat er halt quasi den Ball durchgesteckt und dann hast du eine Überzahlsituation und den Ball in den Händen von Holiday, White, Brown oder Horford, die natürlich auch genau wissen, was sie damit anstellen sollen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Knicks und wie sie dieses Towns-Defense, ich will es noch nicht Problem nennen, aber dieses Ding halt versuchen zu lösen im Verlaufe der Zeit. Ich bin auch sehr gespannt, was mit Mikal Bridges wird, weil der defensiv nicht gut aussah und dieser Wurf, Bruder.
Alter, Mann.
Es ist, glaube ich, noch ein wenig zu früh, um hier wirklich die Alarmglocken zu läuten. Aber man hat eine Menge abgegeben für diesen Dude, der nicht mehr werfen kann und nicht mehr der Defender ist, der er mal war. Eieiei, behalten wir mal im Auge. Behalten wir mal im Auge die ganze Mikal Bridges-Situation in New York. Das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Also die Towns-Personalie und die Bridges-Personalie und auf der anderen Seite halt der womöglich beste Jason Tatum ever. Und dann ist halt die Geschichte des Spiels auch schnell erzählt.
Ja. Absolut. Man muss insofern die Knicks vielleicht in Schutz nehmen, dass man heute natürlich mit diesem Boston-Team auf den denkbar schlechtesten Gegner getroffen ist, um diese ganze Towns-Drop-Anfälligkeitsgeschichte ja zu lösen oder zumindest im Rahmen zu halten. Was aber, auch das vielleicht ganz kleine Randnotiz, es hat dazu geführt, dass wir unsere ersten Eindrücke von Ariel Hook-Porty bekommen haben, der 6 Garbage-Time-Minuten gesehen hat, 4 Rebounds, ein geiler Block gegen Peyton Pritchard. Das waren so die ersten, das NBA-Debüt für unseren deutschen Vertreter. Das war natürlich schön. Ansonsten bei den Knicks vielleicht noch positiv zu erwähnen, Miles McBride, dein Sohn, dem du eine Breakout-Saison zutraust, die du irgendwie erwartest. 4 von 5 seiner Dreier getroffen, 22 Punkte von der Bank. Sehr, sehr starkes Spiel, also wahrscheinlich der größte Lichtblick in der Knicks-Offense. Und ansonsten, Brunson war relativ effizient, aber konnte dem Spiel nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken. Towns auch offensiv nicht wahnsinnig involviert gewesen, aber da bin ich noch eher der Meinung, okay, das kann dann noch kommen, beziehungsweise das muss ich einfach noch finden. Bridges hast du angesprochen, ich glaube, also ich kann nicht genug unterstreichen, wie schlimm diese Wurfsituation bislang zumindest aussieht. Ananobi kaum was getroffen. Und dann noch ein allgemeiner Gedanke zur Rotation. Wir sprechen hier heute von einem Blowout-Sieg der Celtics, beziehungsweise aus Knicks Sicht dann die Blowout-Niederlage, in der mit Towns, Brunson und Josh Hart 3 der Starter nur 24 Minuten dann gesehen haben, wie das halt so ist bei so einem krassen Blowout. Ananobi und Bridges haben jeweils trotzdem mit 34 Minuten eine mehr oder weniger normale Nacht hinter sich. Und das macht mir Sorgen, weil wenn wir auf die Rotation gucken, dieses Spiel ist heute Nacht, Miles McBride gerade angesprochen und Cameron Payne, beide mit nennenswerten Minuten von der Bank. Also man hat diese Backup-Guards, die hat man halt einfach. Bin nicht der größte Campaign-Fan, aber ist sicherlich jemand, den du in einer Regular-Season-Rotation reinschmeißen kannst für 20 Minuten. Da sehe ich kein großes Problem damit. Aber die Flügel-Backups sind halt einfach nicht da. Jericho Sims als Big hat 24 Minuten von der Bank gesehen, hat sich dann quasi die Center-Minuten mit Towns geteilt und mit Okoporti dann am Ende. Aber auf dem Flügel sprechen wir dann halt von Pacom Dadier als erster Backup. Und Mitchell Robinson fehlt aktuell und Precious Achiuwa fehlt. Das sind auch keine Flügel. Also ich mache mir wirklich Sorgen, vor allem für Ananobi, Mikal Bridges, Marathonmann. Mein Gott, aber vielleicht ist bei dem dann auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo dann vielleicht endlich mal, wenn man so will, eine Verletzung zum Thema wird. Aber dass Ananobi, egal wie die Situation ist, egal wie das Spiel läuft, immer seine 34 bis wahrscheinlich manchmal sogar 40 Minuten abreißen muss, mehr oder weniger, weil die Rotation einfach nichts anderes hergibt, das macht mir große Sorgen. Ich hatte ja meine Knicks-Fragezeichen in Bezug auf Tiefe, in Bezug auf ja einfach Möglichkeiten, um auf Verletzungen auch zu reagieren. Und wenn ich mir überlege, dass dann, klar, wenn jetzt Ananobi oder Bridges ausfallen, wird wahrscheinlich Josh Hart runterrutschen und dafür dann McBride starten oder so. Das finde ich aber auch keine Traumlösung. Mhm. Und wie gesagt, dann bist du halt auf dem Flügel relativ schnell bei dem Rookie Dadier. Und das macht mir einfach ein bisschen Bauchschmerzen. Mhm. Ansonsten habe ich nichts mehr zu den beiden. Also wenn du möchtest, lass uns gerne in den Westen rübergehen.
Ja, mach mal weiter.
Die Lakers am Ende 110 zu 103 gegen Minnesota. Und da muss man natürlich vor allem Anthony Mother Effin Davis hervorheben. 11 von 23, einen seiner 3 Dreier getroffen. Der war gefühlt überall, sowohl defensiv als auch offensiv. Die Feldwurfquote sieht jetzt am Ende noch ein bisschen rosiger aus als zwischenzeitlich. Also wahnsinnig effizient aus dem Feld war er nicht, aber er ist halt 15 Mal an die Linie gegangen und davon 13 getroffen. Das war, ja, bärenstark von Anthony Davis, auf den die Timberwolves in Person von vor allem Gobert, aber auch von Randall oder egal wer da irgendwie das Matchup gezogen hat an beiden Enden des Parketts. Sie hatten keine Antwort für AD. Und ansonsten die Lakers, da würde ich dir jetzt gleich das Wort überlassen, was du generell von der Offensive gehalten hast oder generell von der Leistung gehalten hast. Sie haben nur 5 ihrer 30 Dreier getroffen, overall, und haben dieses Spiel trotzdem gewonnen und haben es trotzdem auf eine, wie ich finde, ja, dominant ist vielleicht bei einem 7-Punkte-Sieg am Ende ein bisschen hochformuliert, aber auf eine überzeugende Art und Weise gewonnen.
Ja, absolut. Extrem überzeugender Sieg der Lakers hier im allerersten Spiel. Anthony Davis natürlich, der MVP mit seinen 36 Punkten, 16 Rebounds, 4 Assists, 3 Blocks, 1 Steal, hat mir extrem gut gefallen. Hachimura hat mitgeholfen, war der Second Leading Scorer, LeBron war stabil, Reeves zweistellig, Jackson Hayes zweistellig. Die Lakers Offensive gefällt mir richtig, richtig gut. Schon die ganze Preseason über ist das ein Unterschied von Tag und Nacht im Vergleich zu dem, was Darvin Ham da gemacht hat. JJ Redick hat all diese Kritik gehört, was der Mangel an organisierter Offense angeht, was die fehlenden Spielzüge angeht, was das Drama angeht, dass man Davis nicht involviert bekommt. Er hat die Kritik gehört, Er teilt die Kritik und erscheint sich 100% zur Aufgabe gemacht zu haben, das Ding nicht nur aus der Welt zu schaffen, sondern der Head Coach in der Geschichte der NBA zu sein, der die allermeisten Spielzüge laufen lässt und der die höchste Rate an organisierter Offensive laufen lässt. In dem einen Preseason-Game hatten die Lakers eine Rate an organisierter Offensive von 84%. 84%! Das heißt, 8,5 von 10 Angriffen im Schnitt sind mit einem klaren Plan, mit einem Spielzug, mit einem Set, mit einer Formation. Bei Darvin Ham musste man schon froh sein, wenn das diese 50%-Marke überschritten hat. Und diese von mir gerade angesprochenen 84% sind der höchste von Tim _ NBA auf Twitter getrackte Wert in irgendeinem NBA-Game ever. Und es war nicht so, dass das irgendwie ein Ausreißer-Game war, sondern das war in vielen Spielen war das in den hohen 70ern und der schlechteste Wert war in den 60ern. Ich weiß nicht, wie hoch der Wert jetzt in diesem Spiel ist. Das wird Tim sicherlich noch twittern jetzt im Verlauf der nächsten Stunde, aber es ist ein sehr, sehr hoher Wert. Würde ich von ausgehen, wenn ja, mir der Eye-Test da nicht irgendwelche Streiche spielt. Da war wieder sehr viel organisierte Offense, wahnsinnig viele Spielzüge. Da war Bewegung drin, da war Ballmovement drin. Das ist eine komplett andere Offensive als im letzten Jahr. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, dass es nicht nur wie in einigen Preseason-Games wirklich einfach Spielzug, Spielzug, Spielzug in jedem Angriff, Quantität ohne Ende, aber dass die Qualität nicht so richtig da war. Das ist nicht. Es war sehr schön, dass es viele Spielzüge waren, aber es war nicht der Fall, dass es Spielzüge waren, die genau gepasst haben. Das heißt, es war nicht so wie zum Beispiel das, was die Celtics jetzt gemacht haben, dass man genau sich anguckt hat, wer sind unsere Gegner, wo sind die Schwächen, was sind denn genaue Plays, mit denen wir diese Schwächen attackieren, wer sind denn die defensiven Schwachstellen, wie schaffen wir es, die größtmöglichen Vorteile zu kreieren. Das war eine Kritik dieser Preseason und die andere Kritik war, dass die Spieler das auf dem Parkett einfach nicht gut genug umgesetzt haben. Und ich fand, auch da hat man schon wieder Unterschiede gesehen. Es waren sehr viele Plays mit dabei, die Rudy Gobert und seine in Anführungszeichen Schwächen weiter weg vom Korb aktiv bestraft haben. Es waren sehr viele Plays dabei, die diese Drop-Defense der Timberwolves geschlagen haben. Es waren Plays dabei, die die Help-Defense, diese genaue spezielle Help-Defense, die die Wolves halt laufen, attackiert haben und die Spieler haben, finde ich, das auf dem Parkett auch besser umgesetzt als so in der Preseason. Man hat gemerkt, es war eine andere Eingespieltheit, ein anderer Fokus und das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die Lakers hier 110 Punkte gemacht haben, obwohl sie von Downtown überhaupt nichts getroffen haben. Das waren in meinen Augen effiziente Looks. Das sollte nach oben gehen, das sollte passen und ich bin sehr optimistisch, was die Lakers Offensive langfristig angeht. Vorsichtig optimistisch. Und defensiv war das auch eine sehr ordentliche Performance, also dieses Timberwolves-Team bei 103 Punkten zu halten. Da war jetzt nicht so ein richtiger Flow in der Wolves-Offensive. Da waren einige Würfe auch von Edwards da, mit denen du einfach sehr gerne lebst, auch von Naz Reid teilweise. Also im Großen und Ganzen war das, also es geht nicht wirklich überzeugender bei einem Sieg von 7 Punkten in meinen Augen. Und gerade dass Davis an beiden Enden des Parketts, der mit Abstand beste Spieler auf dem Parkett war, offensiv dominierte und auch defensiv unfassbar gut gespielt hat, macht mich sehr hoffnungsvoll, was die kommenden Wochen und Monate angeht. Von absolut. Daher, ich habe gute Laune. Ich weiß nicht, was das Einzige, was man sagen kann, ja, chill mal, es ist nur ein Spiel gewesen, aber das ist halt auch schon so das Negativste wahrscheinlich, was man sagen kann, oder?
Ja, und dass sie halt ihre Dreier überhaupt nicht getroffen haben, wie gesagt, eingangs. Ja. Also 0 von 3 Max Christie, der 5 Fouls hatte innerhalb von gefühlt 7 Minuten Spielzeit. Das wurde dann kurz eingeblendet, dass sie so, what? Austin Reeves 0 von 5. D-Lo 1 von 7, Rui und LeBron jeweils 1 von 4, weswegen auch am Ende das Offensivrating aus diesem Spiel laut Clean in the Glass mit 115,8 nicht rosig aussieht. Aber auch wenn ich mir hier die Stats angucke von dem Spiel, Offensiv-Rebound-Rate 36%, Freiwurfrate 23,5, Rim-Frequency 41%, das ist alles das 100. Percentile. Die Lakers haben es nach Belieben geschafft, in die Zone zu kommen, an den offensiven Brettern zu biesten und das gegen eine Minnesota-Defense, die ja mit Rudy Gobert an der Front dafür bekannt ist, genau das nicht zuzulassen. Das hatte was von Bullyball gegen ein Team, gegen das man eigentlich auf dem Papier gar nicht so viel Bullyball spielen sollte. Ja, Minnesota hat jetzt mit Towns dieses klassische Two-Twin-Lineup verloren, aber Randall ist ja auch ein Brecher, sag ich mal. Der hat das ein oder andere Kilo auf den Rippen. Gobert und diese ganzen Perimeterverteidiger, die da ja immer noch rumlaufen, das war schon auf der einen Seite besorgniserregend für Minnesota, auch bezeichnet, sie hatten einen Block im ganzen Spiel und der kam eben von Gobert. Sie haben es überhaupt nicht geschafft. Und wenn dann nur mit Fouls, deswegen die hohe Freiwurfrate und die allein für Davis 15 Trips an die Freiwurflinie, sie haben es überhaupt nicht geschafft, die Lakers einzuschränken in den beiden Zonen. Und zwar nicht nur Davis, sondern auch Austin Reeves, der, was hat er am Ende, 5 Offensiv-Rebounds oder so? Ich checke. 4 Offensiv-Rebounds, 9 Rebounds insgesamt. Jackson Hayes, der in den Minuten, die er bekommen hat, in den 15, 10 Punkte gemacht hat, 4 Rebounds geholt hat. Das war, ja, Bully Ball gegen ein Minnesota-Team, das ja normalerweise das Team ist, das die Gegner durch ihre Größe, durch ihre Länge vor solche Probleme stellt. Wir müssen natürlich noch kurz über die James Gang reden. Da würde ich auch da würde ich dir kurz die ersten Worte
überlassen. Mach du ruhig.
Überlassen.
Mach du
okay. ruhig. Okay.
Naja.
Es ist ungefähr so gekommen, wie wir uns das erwartet hatten. 2:40 stand Bronny James auf dem Feld. Sah auch gar nicht so verkehrt aus, fand ich. Also weiterhin so ein gewisses Überforderungslevel. Aber er hatte ein paar gute Contests. Er hatte einen Offensivrebound, bei dem er dann leider den Putback nicht reingemacht hat. Ich glaube, das war der eine Gobert-Dank, wenn das als Dank gewertet wurde. Warte, ich gucke ihn mir kurz an. Das interessiert mich jetzt. Er hat mit Energie gespielt, er hat hart gespielt und ich glaube, viel mehr konnte man sich tatsächlich nicht erwarten. Ich gucke mir die Szene gerade an. Ja, genau, hier Weakside Bronny, Dreier von Davis, der dann nicht reinging und Bronny versucht den Tipp und dann kam Gobert mit dem Block. Also das war der eine Block, den die Timberwolves hatten. JJ Redick hat es schön so eingerichtet, dass LeBron und Bronny dann zusammen reinkamen, nachdem LeBron seine erste Pause bekommen hat. Das ist natürlich ein fantastischer Moment und auch alles drumherum. Ich habe ein Video jetzt vorher schon gesehen, wie LeBron kurz vorher auf der Bank dann noch mit Bronny redet. So, bist du bereit? Und noch die letzten Tipps, die Pressekonferenz danach, die Standing Ovations von den Lakers-Fans, als die beiden dann reinkamen. Bei all der Kritik, die wir an Bronny geäußert haben, jetzt auch in den letzten Wochen, bei der Sicherheit, die wir haben, dass er aktuell zumindest auf jeden Fall kein NBA-Spieler ist. Man darf nicht runterreden und kleinreden, was für ein unfassbar schöner Moment das ist und was für ein krasses Achievement natürlich vor allem für LeBron, dass er inzwischen auf dem Level ist im Alter von fast 40 Jahren, dass er immer noch dieses Lakers-Team anführt und immer noch zu den besten Spielern der Welt gehört. Wir hatten ihn in unserem Top 30, Top 20 Ranking, beide knapp außerhalb der Top 10, einen fast 40-Jährigen und das ist jetzt eben...
Hatte ich ihn nicht in der Top 10?
Das kann sein. Hattest du ihn auf 10? Das kann natürlich sein, ja.
Ich hatte Wemby auf 10 und LeBron auf 9 oder so. Ich hatte ihn auf jeden Fall drin.
Okay, krass, okay. Ich hatte ihn auf 13 oder so. Das ist crazy. Und jetzt sein Sohn, seine Frau und die Tochter und ich glaube Bryce war auch da kurzzeit. Man darf nicht kleinreden. Bei aller berechtigter spielerischer Kritik, bei allen berechtigten Fragezeichen, wie denn die NBA-Zukunft von Bronny aussehen wird, man darf nicht kleinreden, was für ein monumentaler Moment das ist für die Familie James.
Ja, 100%. Dann hast du diese eine Szene, wo LeBron da in der Transition lang geht und cuttet und den Ball reindankt und du denkst dir so, wir reden hier über einen Mann, der noch athletisch genug ist, um so einen Dank rauszuhauen, aber trotzdem schon alt genug ist, dass sein Sohn mit ihm auf dem Parkett steht gerade. Das ist halt insane. Das spricht sehr dafür, dass LeBron das schon sehr lange macht und sehr lange auf diesem allerhöchsten Level macht und jetzt in Jahr 22 immer noch nicht wirklich abgebaut zu haben scheint, ist halt einfach wirklich crazy. Und wie du ja schon meintest, ein sehr, sehr schöner Moment. Und umso schöner, dass die Lakers auch mal bei einem dieser großen LeBron-Momente halt auch mal ein Spiel gewinnen konnten, als er der All-Time-Leading-Scorer wurde. Oder jedes Mal, wenn er irgendeinen Spieler überholt hat, als er die 38.000 geknackt hat, als er die 40.000 geknackt hat, jedes Mal verloren. Von daher umso schöner, dass man heute dann mal den Sieg und diesen Moment halt einfach feiern kann zugleich.
So ist es. Hast du noch irgendwelche Gedanken? Ich nämlich nicht.
Wenn wir einmal bei LeBron sind, können wir auch gerne gleich zur Trivia kommen, weil die behandelt auch den King.
Das sind doch die besten Trivia-Fragen, die den King behandeln.
Absolut. LeBron James hat es in seiner Karriere 16 Mal geschafft, in einer Saison mindestens 25, 5 und 5 aufzulegen. Also wir reden hier über eine Saison, in der ein Spieler im Schnitt mindestens 25 Punkte, mindestens 5 Rebounds und mindestens 5 Assists auflegt. Und das hat LeBron nicht einmal gemacht, nicht zweimal, auch nicht 10-mal oder 15-mal, sondern 16-mal. Es gibt 5 andere Spieler in der Geschichte der NBA, die das mindestens 6-mal geschafft haben. Wer sind diese Spieler?
25, 5 und 5. Russell Westbrook.
Nein, Russell Westbrook hat es 4-mal geschafft.
Schade. James Harden.
James Harden hat es 6-mal geschafft.
Nice.
Also einer dieser 5 Spieler.
Ich sag mal Jordan.
Jordan hat 7-mal geschafft.
Okay. Und dann 5 und 5. Ist ein bisschen unterm Radar vielleicht. Chris Webber?
Mm-mm. Lass mich scrollen. Nein. Der ist hier gar nicht drin.
Ja, okay, bei dem hat es wahrscheinlich also die, an den 25 gehapert.
Die Liste geht halt auch bis quasi 1.
Ja, okay.
Also 32 Spieler haben es mindestens einmal geschafft. Er hat anscheinend gar nicht.
Ja, ich gucke kurz parallel. Sein Career, der hat nur eine Saison, wo er über 25 Punkte aufgelegt hat. Und da waren es nur knapp 4 Assists. Also ja, der fällt raus. 25, 5 und 5. Jordan habe ich, Harden habe ich. Garnett?
Auch nicht. Lass mich scrollen. Auch nicht einmal.
Okay.
Hat der mal eine 5-Assist-Saison aufgelegt, Kevin Garnett?
Auch das kann ich kurz checken. Kevin Garnett. Auch bei ihm Scoring vielleicht ein bisschen das Problem.
Nein, nicht eine. Obwohl doch, hier hat er 6 einmal aufgelegt. Aber da waren es nur 23 Punkte und dann waren es einmal 5,2, da waren es nur 21. Also auch die 25.
Ja, er hat keine Saison. Sein Career High waren ja 24,2, ja, in seiner MVP-Saison. Ja gut, dann gehe ich jetzt mal zu den offensichtlichen Oldschool-Namen. Assists und Rebounds wurden ja schon immer getrackt, ja, soweit ich weiß. Wilt.
Falsch.
Was?
Wilt ist auf Platz 22 mit 2 solcher Saisons.
Okay, krass. Ja gut, dann hat er wahrscheinlich zu wenige Assist-Saisons gehabt. Mhm. Elgin Baylor.
Auch falsch. Elgin Baylor. Auf Platz 32, der letzte in dieser Liste, mit einer solchen Saison, 1960-61.
Okay, Jerry West.
Nope. Jerry West auf Platz 13 mit 4 solcher Saisons.
Langsam wird's peinlich. Larry Bird.
Nope.
Wow.
Larry Bird auf Platz 12 mit ebenfalls 4 solcher Saisons.
Ja, ich sag mal Magic, aber da wird's wahrscheinlich auch im Scoring gehapert haben.
Nope. Magic. Wo haben wir denn Irvin? Auch gar nicht drin. Also wir reden hier über einen, der immer noch einer der besten Spieler der Welt ist. Wir reden über einen sehr offensichtlichen Kandidaten, mit dem es mich wundert, dass du den noch nicht mit dabei hattest. Und auch über einen, der sehr, sehr lange mit im Game war, aber bei dem man wahrscheinlich nicht damit rechnet, weil er jetzt nicht unbedingt für Passspiel und Assist bekannt war. Eher im Gegenteil.
Okay, dann sage ich mal Kareem, der Letztere.
Nope.
Wow.
Aber wir sind schon mal bei der richtigen Franchise. Kareem auf Platz 20 mit 2 solcher Saisons.
Ah, Oscar Robertson.
Oscar Robertson, yep, mit 8 solcher Saisons.
Okay, aber dann meintest du mit der richtigen Franchise wahrscheinlich die Lakers.
Genau.
Kobe?
Kobe auf Platz 2, ebenfalls mit 8 solcher Saisons. Also wir haben LeBron, Kobe, Oscar, MJ und Harden. Einer fehlt noch.
Okay, dann fehlt mir jetzt noch der immer noch einer der besten, genau, Spieler der Welt ist. Na, ist Joker schon bei 6 dieser Saisons?
Joker ist bei 3.
Ah, okay. Durant?
5.
Wow. Achso, Luca.
5?
Darf doch nicht wahr sein. Wie fehlt mir dann jetzt noch? Steph?
Es waren jetzt so 5 aktive Spieler noch so in der Top 10. Und du hast jetzt halt die 4 genannt, die es nicht sind. Steph, Alter, auch mit 4 solcher Saisons. Also Steph, Durant, Luca und Joker sind alle hier in der Top 10 mit drin. Aber keiner von ihnen kommt ran an einen anderen.
Perfekt. Ey, ich stehe richtig auf dem Schlauch. Gib mir noch 2 Sekunden.
Hast du das schon mal live gesehen in L.A.? Auch von relativ nah dran.
Giannis.
Yes, Sir. 6 solcher Saisons.
Wow, okay.
Ja.
Gut, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, dieses Mal, würde ich sagen. Ich bin auf alle gekommen, aber es war ein langer Weg.
Ein langer, langer Weg. Aber das war, glaube ich, auch gar keine so leicht zu beantwortende Frage.
Aber eine interessante, wie immer. Das soll es gewesen sein, liebe Freunde und Freundinnen des Korbball-Sports. Vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu hören und uns dabei auch noch finanziell ein bisschen zu supporten und sicherzustellen, dass dieses Projekt noch lange, lange, lange weitergeht, mindestens so lange, wie ich gerade gebraucht habe, um diese Trivia-Frage richtig zu beantworten, dann schaut gerne vorbei auf patreon.com/doublestepback, Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Uns bleibt nichts anderes zu sagen als habt eine schöne Woche, happy NBA Season Start an alle da draußen und nächste Woche, das können wir schon mal verraten, wird es mal wieder einen Mailbag geben. Der wäre eigentlich jetzt quasi diese Woche dran gewesen, aber wir dachten uns, wenn jetzt die Saison gerade erst losgeht, machen wir Opening Night Impressions und dann nächste Woche, wenn wir schon ein paar Eindrücke gesammelt haben, stürzen wir uns auf eure Fragen bezüglich dieser ersten Saisonnächte.
So, machen wir's.
Da freuen wir uns drauf. Hoffentlich ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Mettel. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.